Nachrichten von Radio Dreieckland.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer im Dreieckland. Ich darf euch heute wieder begrüßen zum Info zwischen 18 und 19 Uhr von Radio Dreieckland. Informationen eine Stunde lang. Am Anfang möchte ich euch wie immer die Telefonnummer bekannt geben, unter der ihr uns hier im Studio erreichen könnt während der Sendung und auch darüber hinaus. Sie lautet Freiburger Vorwahl und dann 31028. 31028 und wir freuen uns über Anrufe, die sich mit der Sendung auseinandersetzen oder die uns ergänzen oder auch vielleicht habt ihr noch wichtige Infos, die wir vergessen haben, die über unser Radio der Gegenöffentlichkeit rüberkommen soll. Zunächst aber mal zu dem Themenüberblick der Themen, die wir heute Abend vorbereitet haben. Zuerst richten wir unseren Blick nach Gorleben, wo gestern ein weiteres Mal die Einfahrtstore der Endlagerbaustelle blockiert wurden.
Danach ein Blick auf die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften. Auch da ist Anschluss der GEW Ost an GEW West geplant, obwohl hier gerade die Dinge im Bereich Schule abgesägt werden, die die progressiven Kräfte drüben fordern.
Ein weiteres Mal Thema Abschiebung hier im Info.
Nicht, weil das unser Lieblingsthema ist, sondern weil sich die Abschiebungen von Flüchtlingen aus der BRD häufen. Schlecht steht's in diesem Zusammenhang um Reazuddin Ahmed, der aus Tübingen wieder nach Bangladesch ausgewiesen werden soll, obwohl ihm dort der Tod droht.
Staatliche Repression auch gegen Menschen im Knast.
Ganz modern im gerade erst eingeweihten Gefängnis in Heimsheim. Letzten Samstag wurde dort demonstriert, ein Bericht vom RDL-Knastfunk.
Am Wochenende findet bei Wiesbaden der Bundesparteitag der Republikaner statt.
Aus Anlass dessen ein Studiogespräch mit einer Antifaschistin von der örtlichen Antifa-Gruppe.
Die Schreibkräfte an der Freiburger Uni verlassen ihre PCs und gehen an die Öffentlichkeit.
Am nächsten Samstag wollen sie Aktionen starten, da sie sich bezüglich ihrer Tarifverträge übers Ohr gehauen sehen. Wir haben mal nachgefragt, worum es geht.
Radio 100 war auch einmal ein freies, unkommerzielles Radio.
Mittlerweile machen die Berliner jedoch Werbung, haben insofern ein Vielfaches an Kohle wie wir und dennoch steht der Kuckuck vor der Tür. Beziehungsweise Großverlage, die Radio 100 aufkaufen wollen.
In der zweiten halben Stunde des heutigen Infos werden wir uns Nicaragua widmen.
Während wir in den vergangenen Wochen stets von Machenschaften der neuen konservativen Chamorro-Regierung berichtet haben, vom Wiedereinzug des Klerus und dem Gebaren der Contra, berichten wir heute aus dem Blick von Bärbel, einer Brigadistin, die zurzeit in Managua lebt. Von ihr haben wir einen Brief erhalten, der sehr eindrücklich die Stimmung der Sandinisten im Lande schildert. Sie schreibt von angedrohten Massenentlassungen und dem daraus resultierenden Stillhalten vieler Arbeiter und Arbeiterinnen. Von Gewerkschaften, die mit den Arbeitgebern gemeinsame Sache machen. Und von dem Misstrauen, das die sandinistische Basis, den die sandinistische Basis gegenüber ihren Oberen hat. Erfreulicher Nerv für die bundesdeutsche Atommafia. Auch gestern wieder wurde, am 9. Montag in Folge, das Eingangstor zur Atombaustelle in Gorleben blockiert. Gekommen waren Atomkraftgegner und Gegnerinnen aus Aachen und aus Wethen. Mit einer von ihnen haben wir telefoniert.
Wir haben heute die 9. Blockade durchgeführt im Rahmen von diesem Blockadekonzept Gorleben bebt, eskalierende Blockade. Und haben von 6 bis um 12 Uhr blockiert, einmal das Einfahrtstor zum Zwischenlager und dann das Tor zur PKA. Und die Blockade wurde hauptsächlich getragen von der Wendland-Kooperative, die dort Biogemüse verkauft hat. Die hatten das unter dem Motto gemacht, Biomarktstand statt Atommüllland. Und hatten auch ein transparenter Hängen mit Gorleben bebt, Biogemüse belebt. Und haben ihr ganzes Biogemüse und Joghurt und biologischen Käse und sowas zum halben Preis verkauft.
An den kommenden Montagen soll weiterhin blockiert werden. Für September ist eine Ausweitung der Aktionen geplant.
Vom 3. bis 5.9. werden wir 3 Aktions- und Blockadetage haben, wo wir jeden Tag blockieren werden.
Durch die Einbeziehung breiterer Bevölkerungskreise konnte erreicht werden, dass sich die Polizei auch gestern wieder erstaunlich zurückhaltend zeigte.
Wir sind eigentlich lange nicht mehr geräumt worden und die Polizei ist sehr freundlich und fängt an, mit Kraniche zu falten und sich zu frisieren zu lassen, wenn da ein Friseur ist, der auch öfters dabei ist und ist also sehr darauf verpicht, irgendwie Kommunikation mit uns herzustellen. Das scheint auch daran zu liegen, ja, an der Wende jetzt in Niedersachsen, in Hannover und andererseits auch durch den eigentlich sehr starken gewaltfreien Charakter, den diese Blockaden auch nach außen ausstrahlen.
Wir wollen mitbestimmen beim demokratischen und freiheitlichen Umbau aller pädagogischen Einrichtungen vom Kindergarten bis zur Hochschule. So äußert sich die neu gegründete Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW in Sachsen in einem jüngst erschienenen Faltblatt zur Mitgliedswerbung. Nachdem die ursprüngliche SED-nahe Lehrerinnengewerkschaft sich aufgrund massenhafter Austritte selbst aufgelöst hat, setzt der Deutsche Gewerkschaftsbund auch unter dem Lehrerkollegium der DDR auf die Neugründung von Unterabteilungen der DGB-Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Soweit nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlicher für bundesdeutsche Verhältnisse und GEW-Forderungen, aber einige der Dinge, die die Lehrer und Lehrerinnen in der GEW Sachsens fordern.
Keine unüberlegte Übernahme des Beamtenrechts, sondern Unkündbarkeit, Tarifautonomie und Streikrecht. Integration von beruflichen und allgemeinbildenden Inhalten in der jetzigen erweiterten Oberschule. Förderung und Integration Behinderter. Umbau der 10-klassigen Oberschulen zu einer integrierten und differenzierten Gesamtschule mit optimaler Förderung aller Schülerinnen und Schüler zur allseitigen Entwicklung geistigen und manuellen Könnens.
Forderungen, die der bundesdeutschen Schulpolitik geradezu zuwiderlaufen. Wir erinnern an die aktuellen Auseinandersetzungen zum Beispiel um die Freiburger Gesamtschule, die nach Willen des baden-württembergischen Kultusministers in eine ganz normale Regelschule mit frühzeitigem Auslesesystem rückumgewandelt werden soll. Oder wir erinnern daran, dass sogar versuchsweise eine Integrationsklasse in Freiburg nicht eingerichtet wurde, obwohl Eltern wie auch betroffene Lehrer und Lehrerinnen ja sogar die Stadt Freiburg für einen Modellversuch Integration sich ausgesprochen hatte. Oder wir erinnern an die Disziplinarandrohungen gegen Lehrerinnen und Lehrer, die allein nur das Thema Streik diskutierten, um für ihre Arbeitszeitverkürzung zu kämpfen. Aber es könnte ja auch sein, dass die Forderungen aus der DDR-Gewerkschaft in so manchem Bundesland Kreise ziehen. Noch allerdings sieht es damit düster aus. Ein Beispiel: Viele bundesdeutsche Schulen schicken gegenwärtig alte, ausrangierte Schulbücher speziell zu den Themen Deutsch, Gemeinschaftskunde und Geschichte an DDR-Schulen. Praktischer Austausch, damit die Ideologie zur Vereinnahmung stimmt. Proteste gegen diese Soforthilfe allerdings sind seitens der bundesdeutschen Lehrerinnen und Lehrer sowie ihrer Gewerkschaft GEW bisher nicht zu vernehmen.
Einem Böblinger Flüchtling aus Bangladesch droht die Abschiebung. 1985 war Riazuddin Ahmed aus seiner Heimat geflohen, weil er wegen seiner oppositionellen Tätigkeit gegen das Militärregime in Bangladesch von diesem verfolgt wurde. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, heißt es in Artikel 16 Absatz 2 des Grundgesetzes. Eigentlich eine eindeutige Formulierung, doch Riazuddin Ahmed kam nicht in dessen Genuss. Ein Bericht von einem RDL-Unterstützer aus Tübingen.
Vor die Anerkennung als Asylant haben nämlich unsere Behörden ein steiniges Verfahren gesetzt, an dessen juristischen Fallstricken auch Reat gescheitert ist. Als Mitglied in der Sozialistischen Partei seines Heimatlandes und deren Studentenorganisation hat Reat Ahmed über mehrere Jahre hinweg das Militärregime des General Ershad bekämpft und sich für Menschenrechte und gegen politische und soziale Unterdrückung eingesetzt. Er wurde mehrere Male verhaftet und schwer gefoltert. Auf der Flucht wurde sein Vater vor seinen Augen erschossen. Trotz zahlreicher Beweise für seine politische Arbeit, für seine Verhaftung und seine Folter wurde sein Asylantrag im August 88 abgelehnt. Es sei zwar richtig, dass er politisch sehr aktiv gewesen sei, aber zum Zeitpunkt der Flucht sei keine unmittelbare Verfolgung vorgelegen, lautete die ablehnende Begründung des Volksverwaltungsgerichts Stuttgart. Auch die Beschwerde gegen dieses Urteil beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim wurde routinemäßig abgelehnt.
bleibt als letzter legaler Schritt zur Erlangung der Aufenthaltsgenehmigung das Einlegen einer Petition an den Landtag von Baden-Württemberg.
Diese Petition stellte er im März letzten Jahres. Zur Begründung verwies Reatsch unter anderem darauf, dass weiterhin ein Haftbefehl gegen ihn bestehe und er im Falle seiner Abschiebung nicht nur um seine Freiheit, sondern auch um sein Leben bangen müsse. Durch Abdruck eines Briefes in einer regimetreuen Zeitung im Februar letzten Jahres ist nämlich den Behörden Bangladeschs mittlerweile bekannt, dass Reatsch sich auch hier im bundesdeutschen Exil weiterhin politisch gegen das Regime engagierte. In diesem Brief wird offen der Tod durch Erhängen für Reatsch gefordert.
Vor kurzem tagte der Petitionsausschuss, doch wieder stand die Abschiebung von Reatsuddin Ahmed nicht auf der Tagesordnung. Außerdem ist, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, Hoffnung auf diese baden-württembergische Institution kaum realistisch. Trotz der drohenden Ermordung durch Erhängen durch den Staat Bangladesch.
Wer noch Fragen oder Informationen benötigt, der kann sich an den Unterstützerinnenkreis wenden, zu Händen Uschi Strohmeier, Rosbergstraße 48 in 47 Tübingen.
Die Adresse wiederholen wir nochmal am Ende der Sendung.
Ja, an dieser Stelle ein kurzer Bericht von einer Demonstration, die letzte Woche am Samstag stattgefunden hat, und zwar vor dem Knast Heimsheim. Wir haben das ja auch schon angekündigt. Das war eine Kundgebung und Demonstration letzte Woche am Samstag, am 30. Juni. Was steht dahinter? Dahinter steht das Motto der Kundgebung: Nie wieder Lager, nie wieder, ich habe nichts gewusst. Und das beinhaltet zwei Sachen. Zum einen eben den Inhalt dieses Knastes. Der Knast ist hauptsächlich dazu da, die Arbeitskraft der Gefangenen auszubeuten, massivst auszubeuten. Die Gefangenen haben überhaupt keine Möglichkeit, sich zu wehren, diese ihnen vorgelegte Arbeit zu verweigern. Oder das heißt, wenn sie sich verweigern, dann haben sie auch massive Sanktionen zu befürchten, also Bestrafungen in Form von Bunker oder Isolationshaft oder noch andere Möglichkeiten. Ja, sie werden halt eben auch dahingehend ausgebeutet, sie haben keine Möglichkeit, sich irgendwie zu organisieren im Knast, und sie haben auch nur die Vergütung von 1,20 Mark pro Stunde, die ihnen gewährt wird für die Arbeit, die sie aber trotzdem noch zum Teil auch in Akkordlohnarbeit zu leisten haben. Ja, das zweite war: Nie wieder, ich habe nichts gewusst. Nie wieder, ich habe nichts gewusst. Das heißt einfach, mit dieser Kundgebung sollte das Schweigen durchbrochen werden, das diesen Knastneubau weitestgehend begleitet hat. Das Schweigen um diese Haftneubauten und damit eben auch das Schweigen um die Knäste überhaupt, was hinter den Mauern passiert. Ja, dazu gab es dann in Heimsheim selber, in dem Ort nahe Pforzheim oder zwischen Pforzheim und Stuttgart besser gesagt, zwei, drei Kundgebungen, Redebeiträge. Und dann machte man sich auf den langen Marsch, das waren etwas über 3 Kilometer bis zum Knast selber, begleitet von mehreren Bullenwagen mit Blaulicht und allem Möglichen, wobei sich die Bullen recht ruhig und im Hintergrund gehalten haben, aber sehr viele Videos und Fotos sowohl von den Demonstrantinnen gemacht haben, als auch, und das war besonders frech, dass sie die Gefangenen, die dann aus ihren Zellen der Kundgebung zugehört haben und die uns auch gewunken haben, dass die Bullen diese auch auf Video aufgenommen haben und auch fotografiert haben. Was natürlich dahinter steht, sämtliche Gefangene, die irgendwie rufen oder die sich solidarisch mit den Beiträgen dann erklären oder äußern, dass die natürlich auch wiederum sanktioniert werden sollen, dass die irgendwie verlegt werden oder. Da hat der Knast ja massive Möglichkeiten, auf diese Gefangenen einzuwirken. Ja, noch ein bisschen was zu der Stimmung auf der Kundgebung. Die Stimmung war insgesamt ruhig oder gelassen. Es waren mehr Leute da, als wir erwartet haben. Knapp 100, ich schätze so etwa auf 80 Leute, die gekommen sind, wobei die Mobilisierung aus Freiburg ziemlich dürftig war. Das heißt, wir waren genau ein Auto mit 4 Leuten dorthin gefahren, obwohl das vorher ein paar Mal angekündigt worden ist und es Vortreffen gegeben hat. Das macht auch wieder deutlich, dass es auch bei uns, auch in den linken Reihen, das Thema Knast eigentlich kein Thema ist. Ja, wie gesagt, es war schönes Wetter, alle liefen halt in T-Shirts rum und keine Vermummung, aber auch eben durch die ruhige und ja zurückhaltende Art der Bullen kam es zu keinerlei Konfrontationen, obwohl sie, wie gesagt, mit den Videos, besonders was die Gefangenen angeht, sich schon ziemlich provokativ verhalten haben. Ja, noch so ein Wort zu der Reaktion, zu den Reaktionen, die so aus der Bevölkerung gekommen sind. Sie haben uns mit Abstand beäugt, also aus einiger Distanz haben sie uns begutachtet, haben aber dann doch sehr schnell auch unsere Flugblätter genommen und es kam doch zu einigen kurzen Gesprächen, wobei so der Haupttenor war, ja, wir sind ja eigentlich auch gegen diesen Knast, aber wir können ja hier überhaupt nichts tun. Wobei die Motivation sicherlich bei vielen eine andere ist, wir vermuten, oder das kam halt auch so kurz raus, die wollen halt einfach keine gefährlichen Gefangenen oder sowas, die wollen sich damit nicht konfrontiert sehen. Aber sie haben halt eben auch dieses Ohnmachtsgefühl gegenüber der Landesregierung und vielleicht auch gegenüber ihren eigenen Stadtvätern, die ihnen jetzt den Knast vor die Nase gesetzt haben. Von daher waren sie sehr froh, dass dort mal ein paar Leute was zu den Knästen gesagt haben und gemacht haben. Und wie gesagt, haben also sehr wohlwollend unsere Flugis dann auch genommen und Reaktion war insgesamt eigentlich positiv.
Am kommenden Wochenende ist, hatte ich vorhin zu Beginn der Sendung ja schon gesagt, der Bundesparteitag der Republikaner in Taunusstein in der Nähe von Mainz oder Wiesbaden, auf jeden Fall dort in dieser Gegend. Und aufgrund dessen haben sich da autonome Antifa-Gruppen zusammengetan, um das nicht so ganz sang- und klanglos über die Bühne gehen zu lassen. Und aus diesem Grund haben wir jetzt auch hier jemand im Studio, eine Frau, die aus der autonomen Antifa-Bewegung aus, ja, ich weiß nicht, Wiesbaden, ne?
Ja, also ja, ich komme aus Mainz.
Ja, ist gut, aus Mainz.
Kommt. Das geht so zusammen. Also.
Ja, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was habt ihr vor am nächsten Wochenende, das Thema, unter das ihr das Wochenende stellt, und kannst ja vielleicht auch nochmal was zu dem Anlass sagen.
Es ist ja so, dass in der Zeit der Wiedervereinigung und so von staatlich verordneten Nationalismus und zunehmendem offenen Faschismus es ja lange kein Grund zum Jubeln ist, wenn die Republikaner jetzt den Sprung in die Parlamente bei den letzten beiden Landtagswahlen nicht geschafft haben. Es ist ja auch zu erwarten, dass sie halt eben jetzt auch versuchen, eine neue Offensive zu starten und da halt auch wieder eine größere Bewegung zu werden. Und aus diesem Anlass wollten wir eben gegen diesen Bundesparteitag auch vorgehen. Das heißt, wir wollen ihn halt, wenn möglich, verhindern oder doch zumindest behindern, sodass sie da ihr Ding nicht so ganz locker über die Bühne ziehen können.
Wie soll denn ganz konkret euer Wochenende aussehen? Was habt ihr denn Plan beginnt ja schon am Freitag, ne?
Ja, das Wochenende beginnt am Freitagabend mit einem großen Plenum um 20 Uhr. Das findet statt im Jokutz in Taunussteinhahn. Grund, dass wir uns am Freitagabend schon treffen, ist, dass wir mit allen Gruppen, die an dem Wochenende teilnehmen, nochmal gemeinsam überlegen wollen, wie wir denn nun am Samstag am sinnvollsten vorgehen können. Unser Konzept für den Samstag ist, dass wir ab 8 Uhr versuchen wollen, die Halle zu blockieren, wo der Parteitag stattfindet. Der Parteitag selbst fängt um 10 Uhr an. Es wird dann auch noch eine Kundgebung geben und im späteren Verlauf von dem Tag eine Demo.
In Taunusstein dann?
In Taunusstein, ja. Im Anschluss an diese Aktion, also es dann geht es um den zweiten Teil von dem Wochenende. Also ja, wir haben uns das so überlegt, dass eben das auch eine gute Gelegenheit ist, für Diskussionen, für Austausch von Inhalten und Informationen und um auch eine Struktur zu verbessern, nicht nur innerhalb der Antifa. Zu diesem Zweck wird es ab 15 Uhr ja verschiedene Pläne, Veranstaltungen, auch Filme geben. Wir haben uns das aber so vorgestellt, dass eben nicht das eine Konsumveranstaltung wird, sondern dass alle Gruppen, die da teilnehmen, auch selbst dazu was vorbereiten, also inhaltlich sich vorher überlegen, was sie da beisteuern können zu der Diskussion. Und das Konzept für den Sonntag sieht ähnlich aus, also das ist halt auch wieder so gedacht, dass ab 8 Uhr die Halle blockiert wird und später am Tag dann eben weiter Diskussionen stattfinden.
Ja, jetzt möchte ich mich mal einschalten, weil gestern gab es Nachrichten, gestern Abend, und da wurde gesagt, dass die Republikaner selber ihren Parteitag abgesagt haben, wegen Differenzen in der Führungsspitze. Der Schönhuber ist ja zurückgetreten und hat sich jetzt doch wieder geäußert und so weiter und so fort. Jedenfalls wollte ich ganz gern wissen, was das jetzt nun für eure Aktion bedeutet.
Also der Parteitag findet ja statt, weil der Schönhuber abgetreten ist und weil die dort halt eben eine neue Parteispitze wählen wollten. Dass sie das abgesagt haben, ist mir neu, weil ich jetzt sozusagen seit 3 Tagen in Urlaub bin. Aber wir hatten uns schon mal überlegt, was passiert, wenn das nun nicht stattfindet oder woanders stattfindet. Und es ist so, dass das Wochenende zumindest auf jeden Fall stattfindet. Also die inhaltliche Diskussion und alles, was da noch so dazugehört. Auch ein Fest, was stattfinden soll am Samstagabend mit Konzert. Sodass also trotzdem alle Leute herzlich eingeladen sind.
Möchte ich noch eine Frage. Ich halte es für relativ unstrittig, dass bestimmte politische Gegner bestimmt nur durch Blockade oder durch Verhinderung der Veranstaltung irgendwie überhaupt angegangen werden können. Also je hirnloser der politische Gegner ist, umso eher sind solche Maßnahmen gerechtfertigt. Aber einfach mal grundsätzlich die Frage, wie geht ihr denn mit diesem latenten Faschismus oder mit so faschistoiden Denkstrukturen, die ja nach irgendwelchen Umfragen, die es mal gegeben hat, bei 13% oder sowas der Deutschen eben vorhanden sind, so diese subtilen Formen, eben so ein bisschen ausländerfeindlich und so ein bisschen dies und jenes.
Ja, es ist also so, dass meiner Meinung nach antifaschistische Arbeit auf 2 Ebenen laufen muss. Das eine ist ja eine theoretische Auseinandersetzung erstmal bei uns selbst, die dann halt eben auch an die Öffentlichkeit getragen wird, und das beschränkt sich eben nicht auf nun konkretes Thema Faschismus, sondern das geht in Bereiche wie Frauenpolitik, wie Gentechnologie, wie Ausländerpolitik und so weiter. Und dass aber dieses alleine eben nicht reicht, sondern dass wir uns auf der anderen Seite halt eben auch durchsetzen müssen gegen offen auftretende Faschisten. Das heißt, die bedrohen uns und wir stecken das nicht ein, sondern die kriegen dann halt auch was ab.
Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das einfach mal so stehen. Du hast mir vorhin gesagt, heute Abend noch in die Volksküche kommen. Also von daher ist da ja vielleicht dann noch Gelegenheit, auch noch ein bisschen weiterzureden, wenn das Interesse besteht. Und ansonsten hast du Telefonnummern, soweit ich das jetzt noch im Hinterkopf habe. Die kannst du vielleicht nochmal sagen, wer sich nochmal an euch wenden will.
Also es ist so, dass im Infoladen dann auch unseren schriftlichen Aufruf zu dem Wochenende gibt. Und da ist auch nochmal ein Plan drauf, wie man dorthin kommt. Und das Infotelefon, wo man jetzt im Vorhinein noch Informationen abfragen kann, das ist bis Donnerstag noch täglich von 19 bis 23 Uhr unter der Nummer 06131392978. Und am Wochenende wird es im Jukutz in Taunusstein-Hahn auch ein ständiges Infotelefon geben unter der Nummer 06128211117.
Die Nummern habe ich mal aufgeschrieben, die wiederholen wir dann am Ende der Sendung an.
Ja, ich wollte nur noch mal sagen, es haben mittlerweile 2 Leute angerufen, weil sie doch recht verwirrt waren, weil dieser Parteitag abgesagt ist. Ich glaube, es ist ziemlich wichtig zu betonen, dass ihr euch auf alle Fälle, also dass das Treffen auf alle Fälle stattfindet, und das vielleicht auch heute Abend so weiterzugeben, weil das sonst nur zur Verwirrung eben führt. Also trotz abgesagten Republikaner Parteitag, das Treffen der Antifaschisten und Antifaschistinnen findet statt.
Ja.
einiges bei uns los. Die Schreibkräfte sind mit ihrer Eingruppierung absolut nicht mehr einverstanden. Sie fühlen sich ungerecht bezahlt.
Soweit Helga Eberle, Personalrätin in der Uniklinik Freiburg, heute Morgen bei einem Gespräch. Unter den Schreibangestellten im Klinikbereich brodelt es, weil ihre Arbeitsbelastung in den letzten Jahren unter anderem auch durch den Einsatz von Personal Computern gestiegen ist, hatten sie eine sogenannte Funktionszulage erhalten. Das war, wenn sie auf Grundlage des Schreibangestellten Tarifvertrags in der Lohngruppe BAT7 eingruppiert waren und nur dann. Sobald allerdings eine Schreibkraft im Laufe ihres Arbeitslebens eine Gehaltsgruppe höher steigt, wird sie an der Uniklinik zumeist nach dem hausinternen Verwaltungstarifvertrag bezahlt. Das Resultat dieses Aufstiegs laut Verwaltungstarifvertrag in der angeblich besser gestellten Gehaltsgruppe BAT6 entfällt die Funktionszulage. Das heißt, eine Lohnerhöhung wird damit faktisch ausgeschlossen. Schreibkräfte sehen sich also damit konfrontiert, auch durch eine bessere Eingruppierung mit dem gleichen Lohnniveau abgespeist zu werden. Bei hohen Leistungsanforderungen, geringem Lohn, keine Aufstiegsmöglichkeiten, wen wundert's, dass es Schreibkräfte an der Uni nicht lange aushalten und sie sich lieber einen anderen Job suchen. Personalrätin Helga Eberle erscheint die Situation als unerträglich.
So, dass wir hier jetzt in der Zwischenzeit schon Notstand haben und qualifizierte Leute eigentlich nicht zu kriegen sind, denn es wird ja hier einiges verlangt. Mhm. Die also Fremdsprachen, ja Voraussetzung, Englisch, Französisch und die medizinische Nomenklatur, die soll man ja von vornherein schon beherrschen. Ne?
Was kriegt denn so jemand dann bezahlt, so ungefähr? Das wechselt natürlich auch noch ein bisschen nach Alter und nach Familienstand, aber so im Durchschnitt, wie viel kriegt denn da jemand für einen vollen Job bezahlt?
Also es ist natürlich unterschiedlich, altersunterschiedlich. Es ist so, dass, also, wenn man jetzt so anfängt mit, Moment mal, ich glaube, 1600 Mark, um ausbezahlt zu kommen. Mhm. Mhm. Und wenn man dann aber 50 Jahre alt ist, dann hat man dann vielleicht 1800 noch was ausbezahlt. Also man hat gar keine Möglichkeit weiterzukommen, obwohl man ja praktisch in der Zeit, meistens ist man mehrere Abteilungen gewesen und oftmals sind es auch Chefsekretärinnen, ja, oder Oberarztsekretärinnen, die für alles zuständig sein müssen. Also nicht nur für Schreiben natürlich, ne? Sondern auch oftmals hängen ganze Abteilungen an so einer Sekretärin. Ne? Die entlastet nicht nur den Chef, sondern organisiert den ganzen Betrieb und das oftmals nur für BAT7.
Am kommenden Samstag nun wollen die Schreibkräfte der Uniklinik Freiburg auf die Straße gehen. Am Vormittag beabsichtigen sie, auf dem Freiburger Kartoffelmarkt zwei Arbeitsplätze aufzubauen und vorzustellen. Einen als Beispiel für den Arbeitsplatz und die Arbeitsanforderungen von vor 25 Jahren und einen heutigen. Helga Eberle zum Ziel dieser Aktion.
Ich meine, das muss einfach nach außen kommen, dass es hier so miserabel, dass die Bezahlung so schlecht ist für uns. Ja. Haben große Hoffnung, dass es eben die Presse und Rundfunk, dass es rauskommt und dass die anderen Schreibkräfte im Land Baden-Württemberg, zumindest im Land Baden-Württemberg, sagen wir mal, zumindest animiert werden, aufgemuntert werden. Und wir haben da auch schon Rückruf jetzt bekommen heute von Tübingen, da geht es jetzt auch schon los, ja.
Los geht's, wie vorhin schon gehört, auch in Freiburg am Samstag, wenn die Schreibkräfte für ihre Forderungen nach einem anderen Tarifvertrag und leistungsgerechter Bezahlung auf die Straße gehen. Sie erhoffen sich eine breite öffentliche Unterstützung, wollen Unterschriften für ihre Forderungen sammeln und haben den Wunsch, dass am Samstagvormittag möglichst viele Menschen am Kartoffelmarkt in Freiburg mal vorbeisehen. Gegen den Medieneinheitsbrei Radio 100 muss unabhängig bleiben. Dies ist die Schlagzeile einer Pressemitteilung von 83 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Radio 100 in Berlin, die uns Ende letzter Woche erreichte. Wie wir bereits hier im Info berichteten, ist der Berliner Sender, der linkes, alternatives und zugleich werbefinanziertes Radio machen möchte, akut konkursbedroht. Geschäftsführung und die Gesellschafter streben aus diesem Grund seit einigen Wochen Einstiegsverhandlungen mit Medienkonzernen an, wie zum Beispiel mit dem Süddeutschen Verlag, der in Bayern bereits die Commerz-Dudelfunkkette Radio Gong betreibt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befürchten dadurch eine auch inhaltliche Übernahme von Radio 100. Seitens der Gesellschafter und der Geschäftsführung wurden im Zuge der sogenannten Umstrukturierungen bei Radio 100 ebenfalls Pläne bekannt, mittels Hierarchisierung, das heißt zum Beispiel der Einrichtung einer Chefredakteursstelle, das Programm durchhörbarer zu gestalten. Jetzt äußerten sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihrerseits zu Umstrukturierungen im Programm, die sie aus ihrer Sicht anstreben. Heute Vormittag sprachen wir darüber mit Jörg Schulze, einem Radio 100 Mitarbeiter. Er beschreibt zunächst die Defizite des bisherigen Programms aus Mitarbeitersicht.
Aktuelle Magazine, was aktuelle politische Informationen angeht, nur zweimal am Tag in Form eines Magazins haben. Das ist das Magazin Morgengrauen von 7 bis 10 Uhr und das Nachmittagsmagazin Welt am Draht von 16 bis 18 Uhr.
In welche Richtung wollt ihr das jetzt ändern?
Das sind konzeptionelle Vorstellungen, was das Programm angeht. Ich glaube, worauf du Bezug genommen hast, auf die Veränderungen, die wir selbst auch haben, das sind eher strukturelle und beziehen sich gar nicht so sehr auf den Programminhalt. Was sich gezeigt hat, dass es teilweise tatsächlich schwierig ist, in unserem Modell eine Struktur, eine interredaktionelle Struktur in dieses Programm zu kriegen. Wir arbeiten ja bisher selbstverwaltet, das heißt, dass wir eigenständige Redaktionen haben, die für ihren jeweiligen Programmplatz zuständig sind, dass wir ein Programmaufsichtsgremium haben, was von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewählt wird. Das ist die sogenannte Kernredaktion. Die besteht aus 7 Personen, 4 Frauen und 3 Männern, die die Programmhoheit haben und über das Programm zu wachen und auch die Programmplätze vergeben. Nun hat sich gezeigt bei der sehr weitreichenden Autonomie der Redaktionen, dass es zum Beispiel das Problem der Doppelungen geben kann, dass es zum Beispiel auch so Konkurrenz geben kann, was bestimmte Bearbeitung von Themen geben kann, die sicherlich nicht dem Idealbild entspricht. Was jetzt versucht wird von Geschäftsführungsseite und einigen Gesellschaftern, ist dieses Modell der Eigenständigkeit der Redaktion durch eine Chefredaktion aufzuheben. Das ist nicht unsere Vorstellung, sondern was wir da stattdessen vorschlagen, ist so etwas wie eine Koordinationsstelle. Also jemand, der tatsächlich zuständig ist, Themen zu koordinieren, Themen zu vergeben, aber nicht diese weitreichenden Eingriffsrechte hat, wie sie ein Chefredakteur hätte.
Chefredakteur oder Chefkoordinator. Für Jörg Schulze bedeutet die Differenz mehr als ein bloßes Namensspiel.
Ein Koordinator hat überhaupt im Grunde keine Kompetenzen. Das ist der Unterschied. Ein Koordinator hätte die Möglichkeit, Themen, erstmal muss er natürlich schon konzeptionell denken, indem er sich überlegt, was gehört an welchem Programmplatz. Er soll dann die Funktion haben, eine gemeinsame Redaktionskonferenz, wo die Vertreter der jeweils immer noch autonomen Redaktionen anwesend sind, die zweimal am Tag stattfinden soll, diese Redaktionskonferenz vorzubereiten und die Redaktionskonferenz zu leiten. Dass dann die Themen bearbeitet werden, immer noch in weitgehender Autonomie und in Absprache miteinander. Es scheitert ja oft auch nur an der Absprache.
Inwieweit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aber mit ihrem Modell überhaupt noch Einfluss auf die Verhandlungen zwischen Geschäftsführung und Gesellschaftern auf der einen und potenziell neuen Geschäftspartnern auf der anderen Seite nehmen können, ist gegenwärtig ungewiss. Der Zeitdruck eines bevorstehenden Konkurses lässt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wenig Raum.
Es geht uns jetzt einfach darum, den Sendebetrieb aufrechtzuerhalten und nicht gezwungen zu sein, aufgrund eines bevorstehenden Konkurses innerhalb von 3 Wochen meinetwegen einen Vertrag unterzeichnen zu müssen, der ein Knebelvertrag ist und dieses Radio nicht mehr sichert. Längerfristig muss man sich überlegen, wer kommt denn in Frage, um dieses Radio zu finanzieren. Da ist jetzt nicht daran gedacht, dass die Hörer regelmäßig das, was wir jetzt von ihnen wollen, nämlich Spenden zur Aufrechterhaltung des Sendebetriebes weiterhin und ständig in das Radio stecken. Ich glaube, das ist unrealistisch, sich vorzustellen, dadurch das Radio finanzieren zu können.
Realistisch dagegen erscheint den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Finanzierung, die sich in den nächsten 2 Jahren auf das Geld von wohlhabenden Linken mit Sympathie für Radio 100 stützt. Sie möchten Künstler, Betriebe, Erben und andere mit gefüllten Geldbeuteln und Konten zum Einstieg in die Gesellschafterversammlung von Radio 100 ermuntern. 6 Millionen D-Mark sollen die für die nächsten 2 Jahre in den Sender einbringen, damit die Ausgaben für diesen Zeitraum, also 2 Jahre, gedeckt werden können. So hoffen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass Radio 100 sich endgültig aus Werbeeinnahmen selbst finanzieren kann, wenn diese 2 Jahre abgelaufen sind. Sie spekulieren auf die Marktlücke des neuen gesamtdeutschen Zentrums Berlin, in dessen Outfit zukünftig auch ein Radio mit etwas anderem Programm nach ihrer Meinung gut reinpassen müsste. Ein Radio, das sich nicht ganz dem Diktat der Werbeakquisition unterwerfen braucht. Realistisch? Wir von Radio Dreieckland zumindest sind da skeptisch und vertrauen statt darauf, vertrauen statt auf geläuterte Werbeabhängigkeit lieber auf die Abhängigkeit von unseren Hörerinnen und Hörern. Quadratur des Kreises.
Das Dreieck.
Spitz.
Das Quadrat.
Kantig.
Der Kreis.
Beweglich.
Radio Dreieckland.
Die Quadratur des Kreises.
Das Dreieck.
Die Regio Elsass, Basel, Baden.
Das Quadrat.
Von West und Ost, von Süd und Nord. Von links und rechts, von unten und oben. Wir betrachten Konflikte von allen vier Seiten. Die Perspektive ist deutlich. Nicht von oben herab, sondern ein kritischer Blick von unten.
Der Kreis.
Die Röhre, das Radio. Mit Durchblick, Ausblick, Weitblick.
Radio Dreieckland.
Die Quadratur des Kreises.
Das Dreieck.
Demokratisch, emanzipiert, offen.
Das Quadrat.
Eckig im politischen Raum, Nullsumme im kommerziellen Feld, kurz vielseitig.
Der Kreis?
Hörerinnen und Hörer sitzen hier schon immer am runden Tisch.
Radio Dreieckland.
Die Quadratur des Kreises.
Ist eine
Quadratur des Kreises
überhaupt möglich? Radio Dreieckland.
Die Quadratur des Kreises. Das andere, das unmögliche Radio.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Nicaragua nach den Wahlen. Fast durchweg ist die Rede von recht unerfreulichen Entwicklungen. Vor 14 Tagen berichteten wir hier im Info zum Beispiel davon, dass mitten in Managua eine Million Dollar teure Kirche errichtet werden soll. Und dies nur äußere Erscheinung des inhaltlichen Wiedereinzugs der römisch-katholischen Kirche in entscheidende Positionen ist. Oder wir berichteten kürzlich davon, dass die gegenwärtig benutzten Schulbücher durch Bücher eines US-Verlages ersetzt werden sollen. Von den Machenschaften der Contra und ihrer Etablierung in ihnen zugewiesenen Teilen Nicaraguas mit eigener Polizei und Verwaltung ganz zu schweigen. Und dennoch ist all das stets nur der Blick von hier auf Entwicklungen in einem tausende Kilometer entfernten Land. Viel konkreter sind Erfahrungen, die Menschen vor Ort machen. Deshalb wollen wir euch heute einen Brief einer Brigadistin vorstellen. Sie lebt seit langer Zeit in Managua und schickte uns einige ihrer Eindrücke und Gedanken.
Ich will hier im Folgenden mal versuchen zu beschreiben, wie die Situation hier im Moment aussieht, was zugegebenermaßen etwas schwierig ist. Es passieren zu viele Dinge parallel, um sie alle mit der angemessenen Aufmerksamkeit zu untersuchen, sie zu verfolgen und in ihrer Auswirkung einschätzen zu können. Erinnern wir uns beispielsweise an die Streiks im Mai. Bei ihrer Beendigung erschienen sie erfolgreich im Sinne der Streikenden. Schon zwei Tage später aber wurden die Erfolge, mit Ausnahme der Gehaltserhöhungen, durch Gesetzesveränderungen und Abstimmungen in der Nationalversammlung zunichte gemacht, worauf erst einmal allgemeine Ratlosigkeit herrschte. Es ist klar, dass die Leute nicht bereit sind, alle paar Tage in einen neuen Streik zu treten. Und das viel weniger noch, als mit der faktischen Aufhebung des Kündigungsschutzes für einen erheblichen Teil der Arbeiter und Arbeiterinnen des öffentlichen Dienstes ohnehin mit Massenentlassungen gerechnet wird bzw. werden muss.
In sämtlichen Ministerien herrscht seither eine angespannte Stimmung. Die Gerüchteküche kocht auf Hochtouren und angeblich werden schwarze Listen bereits von regierungsloyalen Leuten angefertigt. Gekündigt wird offensichtlich tröpfchenweise und in dem Maße, wie die Regierung Leute findet, die die Posten neu besetzen können. Was allerdings nicht so einfach zu sein scheint.
Im Sozialministerium zum Beispiel wurde 3 Direktoren gekündigt. Es war allerdings ein offenes Geheimnis, dass weitere Kündigungen folgen sollten. Daraufhin haben 21 weitere Angestellte in leitenden Positionen selbst ihre Kündigung eingereicht. Ihre Begründung?
Wir sind nicht bereit, uns so lange in den Dienst der neuen Regierung zu stellen, die ohnehin unsere bisherige Arbeit in einem Fort kritisiert und in Misskredit zu bringen versucht, bis diese neue Leute gefunden hat, die unsere Posten einnehmen können.
Kaum waren die ersten Kündigungen ausgesprochen, da hetzte La Prensa gegen eine bisherige Direktorin im Sozialministerium, indem sie sie zur Internationalistin erklärte, denn sie war in Mexiko geboren. Dass sie eigentlich immer in Nicaragua gelebt hatte, hier ein Kind und einen Nica-Ehemann hat, wurde nicht erwähnt. Es wurde auch nicht geklärt, was eigentlich das Verbrechen ist, was man ihr vorwirft. Oder was schlimm oder verdächtig daran ist, in Mexiko geboren zu sein.
Allerdings sind die Kündigungen ohnehin nur vor einem anderen Hintergrund zu sehen. Der Chef der Zentralbank Mayorga: Wir sehen ohnehin Massenentlassungen im öffentlichen Dienst vor. Die Anzahl der Beschäftigten soll im Zuge der vorgesehenen drastischen Kürzungen des Staatshaushaltes auf einen Bruchteil der gegenwärtig Beschäftigten reduziert werden. Das Problem der Gewerkschaften scheint vor diesem Hintergrund zu sein, einen vernünftigen Diskurs in Anbetracht solcher Tatsachen zu führen und eine realistische und glaubwürdige Strategie aufzubauen. Immerhin haben auch die Sandinisten in den letzten Jahren erhebliche Kürzungen im Staatshaushalt vorgenommen, was sich ebenfalls in Stellenkürzungen ausdrückte. In jenem Moment war es Aufgabe der Gewerkschaften zu versuchen, diese Leute in Kooperativen auf dem Land umzusiedeln, neben der Aufgabe, bei den Betroffenen um Verständnis für diese Maßnahmen zu werben.
Im Moment sieht es dagegen so aus, dass die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes zwar gegen die Gesetzesänderungen protestiert und auch eine Klage vor dem obersten Gerichtshof eingereicht hat, wegen der Verfassungswidrigkeit des Vorgehens. Darüber hinaus jedoch, außer mageren Demonstrationen, läuft im Vergleich zu dem, was man von früher von den Sandinisten gewöhnt ist, reichlich wenig. Es macht auf mich den Eindruck, dass eine längerfristige Strategie seitens der Gewerkschaften noch nicht gefunden und festgelegt wurde.
Als Instrument der neuen nicaraguanischen Regierung erweisen sich die sogenannten gelben Gewerkschaften. Gewerkschaften, die in engster Nähe zu den Arbeitgebern operieren. Sie sind es, die es sich beispielsweise zur Aufgabe machten, die Absetzung sandinistischer Direktoren oder sonstiger Vorgesetzter zu fordern. Und als sandinistisch gilt in diesem Zusammenhang jeder, der bereits vor dem Machtwechsel auf irgendwelchen Posten saß. Vertreter der gelben Gewerkschaften beeilen sich auch stets, Beweise für die Plünderung des Staatseigentums durch die Sandinisten zu bringen. Nicht selten Beweise, die sich binnen Kurzem in Luft auflösen.
Nun gut, das ist die Draufsicht. Worum es hier im Moment klar geht, ist die Spaltung der Lohnabhängigen, wozu in Anbetracht des Drucks, unter dem die Beschäftigten in Erwartung der angekündigten Kündigungen stehen, gute Voraussetzungen zu bestehen scheinen. Umso erstaunlicher war deshalb die sehr hohe Beteiligung am Streik der öffentlichen Angestellten. Und trotzdem sollte man nicht darüber hinwegsehen, dass dieser Streik ein momentanes Kräfteverhältnis ausgedrückt hat, das sich sehr schnell verändern kann.
Die im neoliberalen Wirtschaftsmodell aus pragmatischen Gründen vorgesehene Massenentlassung verbinden sich in der Praxis vorzüglich mit einem politischen Säuberungsprozess der Belegschaften. In der Praxis ist es so, dass in erster Linie Protestpotenzial gekündigt wird. Das heißt, als Sandinisten bekannte Beschäftigte oder auch Gewerkschafter, die nach den Gesetzesveränderungen vom 18. Mai keinen besonderen Kündigungsschutz mehr genießen.
Insofern ist es wohl kaum eine übertriebene Vorstellung, dass in ein paar Monaten der Großteil der gewerkschaftlichen Vertretungen von den gelben Gewerkschaften gestellt wird und den Sandinisten lediglich die Straße als Austragungsort bleibt. Der Verwaltungsapparat wird auf einen Bruchteil seiner bisherigen Beschäftigten geschrumpft, viele Produktionsbetriebe stehen am Rande des Zusammenbruchs und werden wahrscheinlich die Rentabilität nicht erreichen, die für das neue Wirtschaftsmodell verlangt wird. Im Baubereich wird von 10.000 Entlassungen ausgegangen.
Ein Beispiel für das, was sich in der kommenden Zeit in Nicaragua abspielen könnte, ergibt ein Blick auf Ereignisse während der Streiks vom Juni. Da gelang es der rechten Gewerkschaftsgruppe CTN, Streikbrecher zu organisieren, die ca. 25 Busse in ihre Gewalt bringen und damit während des Streiks einige Buslinien notdürftig aufrechterhalten konnten. Unter den Streikbrechern befanden sich unter anderem Leute, die gar nicht zur Belegschaft gehörten. Leute, die wegen Veruntreuung von Fahrgeldern oder Diebstahl vor einiger Zeit entlassen worden waren, ebenso wie normale Angestellte des öffentlichen Transportunternehmens von Managua. Von zentraler Bedeutung sind auch die Änderungen im Bereich der Polizei. In der Übereinkunft vom 30. Mai wurde der Contra die Bildung einer Policía Rural, einer Landpolizei, zugebilligt. Gebildet werden soll sie von der Contra selber, mit der Zielsetzung, ihre eigene Sicherheit in den landwirtschaftlichen Entwicklungszentren, den Polos de Desarrollo, zu garantieren. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, soll die Policía Rural von ausländischem Fachpersonal ausgebildet werden, um ihre Professionalität zu garantieren. Die Rede ist in diesem Fall vage von den Vereinten Nationen oder von befreundeten Ländern, wer immer das auch sein mag.
Dieses Zugeständnis hat in der Bevölkerung viel Empörung ausgelöst. Allerdings ist diese Forderung der Contra nicht neu. Sie wurde allerdings bisher immer als unerfüllbar und ausgeschlossen bezeichnet, da es verfassungswidrig sei, neben den bestehenden Ordnungskräften eine weitere Polizei zu etablieren. Nun hat man dieses Problem umgangen, indem man diese Landpolizei einfach dem Ministerium unterstellt.
Die Befürchtung war und ist immer die, dass solch eine Polizeitruppe langfristig dazu dienen sollte, in Situationen als Repressionsapparat zur Durchsetzung innenpolitischer Maßnahmen eingesetzt zu werden, wo die sandinistische Polizei nicht einsetzbar ist, was sich während der Streiks zum Beispiel gezeigt hat. Schließlich gibt es innerhalb der Regierung Kräfte, die nach einer effektiveren und loyalen Polizei rufen, wie zum Beispiel Arnoldo Alemán, der neue Bürgermeister von Managua, oder Francisco Rosales, der Arbeitsminister.
Verwunderung bestand bei einem kürzlichen Treffen der Solidaritätsgruppen darüber, warum die Frente keine Kampagne gegen die Policía Rural mache. Eine Ursache hierfür ist sicher die Beschwichtigungspolitik der rechten Kräfte in Nicaragua. Selbst Henry Ruiz als Vertreter der Solidaritätskomitees sagte, dass sich die Contra nun ins zivile Leben integrieren müsse, dies augenscheinlich auch tue. Dass sich aber die Frente Sandinista demokratisieren und umstrukturieren müsste, wozu auch sie einen relativen Frieden brauche. Dass die Frente in den kommenden Jahren die Errungenschaften der Revolution verteidigen müsse und dazu beizutragen gedenke, dass Nicaragua ökonomisch wieder auf die Füße kommt. Und in 6 Jahren hoffe man, dass die Regierungsmacht wieder übernehmen zu können. Alles easy.
Bleibt unsere Frage, wo denn zum Beispiel die Grenzen der konstruktiven Opposition der Frente sind. Denn in den ersten 4 Wochen der neuen Regierung sind mit unerwarteter Geschwindigkeit unglaublich viele Errungenschaften der Revolution rückgängig gemacht worden. Oder es wurde zumindest versucht. Oder wir fragen uns, wie denn nach Auffassung der Frente die Strategie des Imperialismus gegenüber Nicaragua aussieht im Moment. Soll die Frente als Oppositionspartei am Leben bleiben dürfen? Oder werden sie, wie in Chile, Guatemala und so weiter, auch nicht eher Ruhe geben, bis sie zerschlagen oder neutralisiert, denaturalisiert ist? Auch diese Frage wurde bisher nicht befriedigend beantwortet.
Dagegen meint Henry Ruiz, die Solidaritätsarbeit solle so weitergehen wie bisher. Sollen weiterhin Brigaden kommen, auch Projekte bzw. ihre Finanzierung seien immer dort wünschenswert, wo sie der breiten Bevölkerung bzw. der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen dienen. Dafür wolle die Frente aus der Opposition schließlich kämpfen und sie hoffe dabei auf die Unterstützung der Solidaritätsbewegungen. So, als ob sich nichts verändert hätte, als ob nichts gewesen wäre.
Die Leute, mit denen ich geredet hatte, fanden es enttäuschend, ich persönlich auch. Es kann sein, dass Henry Ruiz, der bisher wenig mit Solidaritäten zu tun hatte, aus Unerfahrenheit diesen Kurs gefahren hat. Die andere Schlussfolgerung aber ist, dass die Frente im Moment einfach kein Konzept hat, welche Strategie langfristig ins Auge gefasst werden soll.
Nun fragt mich nicht, was das alles bedeutet. Ich weiß es auch nicht und mir konnte es bisher auch noch niemand beantworten. Angenommen, die Frente mauschelt auf höheren Ebenen etwas aus, was unteren Ebenen weder bekannt noch nachvollziehbar ist, so treiben sie ein gefährliches Spiel. Solche Herangehensweisen stehen dem Ruf und Wille nach Demokratisierung der Parteistrukturen und Durchlässigkeit von Diskussionen diametral entgegen. Was gar nicht heißen muss, dass es nicht eine Berechtigung oder Notwendigkeit zu dieser Herangehensweise gäbe. Das Problem dabei ist nur, dass mit den verlorenen Wahlen das früher quasi unbegrenzte Vertrauen in die Direction Nationale gebrochen ist. Es ist nicht mehr wie früher, wo alles, was nicht Opposition war, davon ausging, dass die Regierung schon das Richtige tun werde und selbst bei schwer nachvollziehbaren Entscheidungen und Maßnahmen einen Vertrauensvorschuss hatte.
Die Situation im Moment ist die, dass die Leute an der Basis unglaublich sauer sind aufgrund der Maßnahmen, die die neue Regierung bisher getroffen hat. Und sie sind auch besorgt um ihre Zukunft. Berechtigterweise, wie ich denke. Die meisten Leute verstehen auch nicht mehr, wieso die Frente eher eine beschwichtigende Rolle spielt, anstatt zu Protestaufrufen aufzurufen. Nach dem Abkommen mit der Contra vom 30. Mai haben alle, mit denen ich gesprochen hatte, erwartet, dass es nun zu breiten Protesten kommen würde. Und waren vollständig konsterniert, als nichts passierte. Viele Leute, die in irgendwelchen Strukturen als Frente-Mitglieder aktiv waren, wundern sich, dass sie nicht einmal mehr zu Versammlungen gerufen werden, wo sie früher 6 Abende die Woche verbracht haben.
Und das ist die Kehrseite der Medaille. Die Leute warten darauf, dass sie gerufen werden. Nur ganz vereinzelt habe ich inzwischen von Fällen gehört, wo die Leute auf Stadtteilebene selbst Initiative ergriffen, sich zusammengesetzt und diskutiert hatten, was zu tun sei. Generell kann man sagen, dass auf Ebene der Stadtteile tote Hose sei. Es passiert nichts. Besorgniserregend.
Beim Streik der Arbeiter des öffentlichen Dienstes waren es die Arbeiter selber, die die Sache eskaliert haben. Die Frente hat dem eher mit Besorgnis zugesehen. Als Erfahrung für die Leute war es gut, auch um die Stimmung zu verbessern. Nur, dass es andererseits auch ein gefährliches Spiel war. Die Forderungen waren sehr schnell maximal, zum Beispiel Absetzung des Arbeitsministers und auch die Kampfmittel, nämlich Generalstreik.
Die Sorge, dass dieser Streik nicht lange durchgehalten werden kann, dass er bereits jetzt nicht mehr wiederholbar wäre, weil die Leute viel größere Angst um ihre Arbeitsplätze haben, teile ich. Der Streik hat auch gezeigt, dass viele Leute hier eher von frontalen und absoluten Konfrontationen ausgehen, was, glaube ich, daran liegt, dass es hier sehr wenig Erfahrung im politischen Kampf gibt. Was die Leute sehr schnell präsent haben, ist die Erinnerung an den Aufstand. Auch dieser Hintergrund erklärt teilweise die Ratlosigkeit der Leute.
Ich denke, wenn nicht bald innerhalb der Frente der Diskussionsprozess über die Einschätzung der augenblicklichen Lage und zu entwickelnde Strategien auf den verschiedenen Ebenen in die Gänge kommt, werden sich viele Leute entweder resigniert zurückziehen, damit dann aber auch keine Erwartungen mehr an die Frente knüpfen, oder sich radikalisieren, was auch nicht unbedingt optimal ist. Nach meiner Beobachtung haben nur wenige Leute den notwendigen politischen Weitblick, die gegenwärtige weltpolitische Lage realistisch einzuschätzen und Nicaragua mit seinen Perspektiven darin einzuordnen und daraus für ihren Kampf die bitteren, wie ich fürchte, Konsequenzen zu ziehen.
So, ich höre jetzt auf. Wahrscheinlich klingt das alles für euch sowieso recht pessimistisch, was ich zu Papier gebracht habe. Aber ich glaube, es gibt so etwa die Stimmung wieder, die hier im Moment herrscht. Vielleicht gelingt es euch ja aus der Ferne, mit mehr Abstand zum alltäglichen Schweinkram, zumindest zu vorläufigen Einschätzungen zu kommen, die mir hier, zumindest momentan, nicht gelingen.
Kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen, fangen von hinten an. Der Veranstaltungshinweis, der am Anfang heute steht, bezieht sich auf den kommenden Samstag. Da wird im Bereich Rennerstraße, das ist im Stadtteil, im Freiburger Stadtteil Stühlinger, ein Stadtteilfest stattfinden. Das Flugi, was ich hier in der Hand habe, das gibt, denke ich, das Bild, was darauf abgebildet ist, den Inhalt ganz gut wieder. Da steht so ein richtig dicker, fetter Vermieter, der so hoch ist wie das Haus, was er vermietet, neben eben diesem Haus und steckt seinen wirklich dicken Arm in das Haus rein und holt sich noch so die letzten Pfennige aus dem Haus raus und da schnappt doch dann tatsächlich eine Mausefalle zu. Gegen den Mietwucher steht nebendran. Also die ganze Sache findet statt am kommenden Samstag erst. Ist noch eine Weile hin, aber vielleicht schon so mal zum Planen. Es soll ein Stadtteilfest zu einem weiteren Schritt für einen rebellischen Stühlinger werden.
Seit einigen Wochen gibt es ein Vorbereitungsplenum für eine Demo zur Unterstützung der Forderung nach Wiederzusammenlegung der hungerstreikenden politischen Gefangenen in Spanien. Ursprünglich war diese Demo für den 12.07. geplant, da aber bisher nur wenige Menschen auf den Plänen waren, eine breite Mobilisierung aber wichtig ist für diese Demo, lädt das Plenum hiermit alle Gruppen und Einzelpersonen genau dazu ein, zum nächsten Plenum, am Freitag, den 6.07. um 20 Uhr im Infoladen Subito in der Clarastraße 73. Das Plenum glaubt, dass eine solche Demo auch jetzt, nach über 200 Tagen Hungerstreik, sinnvoll ist. Klar ist auch, dass so eine Demo nur realisierbar ist, wenn sich mehr Menschen an der Vorbereitung beteiligen. Also Freitag, 6.07., 20 Uhr, Vorbereitungsplenum im Infoladen.
Der nächste Veranstaltungshinweis bezieht sich auf den kommenden Samstag. Die in der Aktion Das bessere Müllkonzept zusammengeschlossenen Bürgerinitiativen rufen den kommenden Samstag zum verpackungsfreien Tag aus. Der allseits bekannten Ex- und Top-Mentalität wollen die BIs das Motto Ex und Stopp entgegensetzen. Sie empfehlen, statt Plastiktüten Taschen, Körbe und Netze, offene Waren statt verpackter, Pfand statt Einwegflaschen zu kaufen. Schließlich bitten sie die Konsumenten und Konsumentinnen zu überlegen, ob die avisierte Ware überhaupt gebraucht wird. Denn oftmals landet nicht nur die Verpackung, sondern auch der übermäßig eingekaufte und anschließend verdorbene Artikel im Müll. Um ganz konkret gegen die Müllberge anzutreten, veranstaltet die in Kehl ansässige BI gegen Giftmüllverbrennung eine ganztägige Altpapiersammlung in Kehl. Gleichzeitig werden Informationen verteilt und Mitglieder für die Anti-Giftmüllofen-BI geworben.
Im kommunalen Kino im alten Wirebahnhof gibt es heute Abend zwei Filme. Um 21 Uhr Elegia oder Elegia, der Film. Elegie zeigt das Leben und Schicksal des größten Schauspielers Russland, Schaljapin. Am wenigsten wollte der Regisseur einen Dokumentarfilm machen. Groß war sein Wunsch, ein künstlerisches Werk zu schaffen.
Das geht im Anschluss direkt weiter. Eine Veranstaltung beginnt also um 9 und dann diese zwei Filme,
wenn ich das richtig sehe. Zwei Filme, der zweite davon Gramvolle Gefühllosigkeit vom gleichen Regisseur und zwar Alexander Sokuro. Und der Film spielt in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Das Spiel in der Zeit ist
erstmal. Ich vorhin schon drin rumgemalt. Ich glaube, dann lese ich es einfach mal selber. Also ich wollte sagen, dass es eine Fantasie nach Motiven von Georges Bernard Shaws Bühnenstück Haus Herzentod ist. Und dann wollte ich da noch raus sagen, dass es aus dem Ersten Weltkrieg Filmmitschnitte eben genommen worden sind und da eine Arche Noah gebastelt werden sollte. Und diese Arche Noah steht eben dafür, dass Leute sich aus der Gesellschaft ausgeklinkt haben und gemeint haben, sie können sich dem Weltgeschehen vollkommen entziehen. Und der Film endet damit, das sage ich jetzt nicht.
Heute um 21 Uhr im Koki.
Dann haben wir morgen im Radio Dreieckland Plenum, das RDL-Plenum, eine öffentliche Veranstaltung. Das findet immer ja öffentlich statt, unser Plenum, unsere Redaktionssitzung. Morgen wird das Sommerseminar besprochen, ist vielleicht auch von öffentlichem Interesse. Wir werden vom 23. bis 28. Juli, also in ein paar Tagen ist das schon, unseren Sender für eine Woche ziemlich auf Sparbetrieb senden und uns da zur Reflexion und zur Utopienentwicklung eben treffen. Und um eben das soll es morgen im RDL-Plenum gehen. Das findet im Just-Fritz-Café statt um 20.30 Uhr und ist öffentlich.
Und wie immer am Dienstag gibt es auch heute wieder die Volksküche und zwar im Infoladen Subito, Clarastraße. Und es gibt Polenta, Tomatensauce, Salat. Und vielleicht noch Nachtisch.
Richtig, und dort ist dann auch, wer vorhin schon Info gehört hat, dann nochmal die Frau, die vorhin das Interview uns gegeben hat zu den Antifa-Aktionen in Wiesbaden. Und ich sage jetzt an der Stelle auch nochmal die Telefonnummer zum Mitschreiben, die Telefonnummern für das Antifa-Plenum am kommenden Wochenende ist besetzt bis Donnerstag täglich von 19 bis 23 Uhr. Die Telefonnummer ist 06131 392978. Das ist also das ständige Infotelefon. Und dann gibt es am Wochenende selber noch 06128 21.